Ja, hallo, hier ist Felicia Herrschaft heute mit einer Universalsendung und zwar zum Thema transalpine Zuwanderer aus dem Norden, Fremde aus dem Norden. Und zwar ist das eine Arbeit von Uwe Israel. Uwe Israel hat Geschichte, Germanistik und Philosophie in Göttingen studiert und auch als Historiker in Berlin, Bielefeld, Göttingen und Kassel gearbeitet und war freier Mitarbeiter des Deutschen Historischen Museums in Berlin sowie am Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen. Er ist Gastdozent des Deutschen Historischen Instituts in Rom und hat eben einige Publikationen zur mittelalterlichen Geschichte Deutschlands und Italiens veröffentlicht. Getroffen habe ich ihn jetzt in Venedig und zwar ist er Leiter des Deutschen Studienzentrums dort. Und dieses Studienzentrum ist eine interdisziplinäre Einrichtung, die wissenschaftliche Arbeiten und Projekte zur Geschichte und Kultur Venedigs und seines Imperiums fördert. Es vergibt eben an jüngere postgraduierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Stipendien, die einen Arbeitsaufenthalt bis zu 12 Monaten dann ermöglichen. Und das sind in der Regel Projekte, Promotion und Habilitation im Bereich der Byzantinistik, Geschichte, Judaistik, Kunst- und Architekturgeschichte, Literatur- und Musikwissenschaft, Medizin, Rechts- und Wirtschaftsgeschichte. Außerdem werden Künstlerinnen und Künstler gefördert, deren Arbeitsprojekte dann eben Bezüge zu Venedig aufweisen. Das sind dann jeweils 2 Monatsstipendien, die da angeboten werden. Und Sitz des Deutschen Studienzentrums in Venedig sind 2 Stockwerke des Palazzo Barbarigo della Terrazza, der 1566 bis 1570 durch Bernardi Contin erbaut wurde. Bauherr war eben Daniel Barbarigo. Blickfang und Prunkstück ist dann eben nicht nur die zum Rio di San Polo gewandte Fassade, sondern auch eine 14 mal 24 Meter große Terrasse über dem Canal Grande. Im Inneren sind dann eben auch sehr schöne Räume des späten Cinquecento erhalten. Berühmt war auch hier eben ehemals die 1850 größtenteils nach St. Petersburg verkaufte Sammlung Barbarigos, die unter anderem dann bedeutende Werke Tizians enthielt. Und dieser Palazzo wurde 1972 als Ort der Begegnung zwischen italienischer und deutscher Kultur und Wissenschaft als deutsches Studienzentrum eröffnet. Und es gibt dort auch eine großartige Bibliothek mit über 10.000 Bänden, sodass tatsächlich das Arbeiten dort an diesem Ort eine ganz besondere Angelegenheit ist. Und wir beginnen jetzt das Gespräch und zwar geht es eben über diese Arbeit Fremde aus dem Norden, transalpine Zuwanderer im spätmittelalterlichen Italien.
Ja. Transalpine Zuwanderung.
Ja, ich sagte ja schon, dass ich am Anfang an das Thema, wie es vielleicht auch gar nicht verkehrt ist, mit einer gewissen Naivität herangetreten bin, der Zuwanderung nach Italien. Und ich glaubte eben bei meinen ersten Recherchen, so Kolonien entdecken zu können, die man festmachen kann und wo man auch die Lebensverhältnisse studieren kann und musste dann doch relativ rasch feststellen, dass dem nicht so war, sondern dass die Leute sehr viel schwieriger aufzustöbern waren, als am Anfang gedacht. Und dass die Fremden, die sich hier niedergelassen haben, eben recht bald gar keine Fremden mehr waren, sondern eben zu Leuten geworden sind, die man nicht unterscheiden kann von anderen, die in den italienischen Städten damals auch von anderswo herkamen oder eben neu zugezogen waren. Und dass das, was man eben vielleicht aus bestimmten institutionalisierten Einrichtungen in der Außenwahrnehmung feststellen kann, nämlich solche Fremdenbruderschaften oder Straßen, die nach einer bestimmten Herkunftsregion benannt worden sind, dass das die Optik und die Perspektive eigentlich verschoben hat in der Außenwahrnehmung. Und dass die Leute in den Städten viel mehr überall anzutreffen waren. Dass sie also nicht nur konzentriert in einem Quartier oder so zu suchen gewesen sind, sondern dass sie eben verteilt waren überall über die Stadt und da auch aufgegangen sind in der Gesellschaft relativ schnell und man sie dann auch gar nicht mehr greifen kann.
Ja, also Zuwanderung unterscheidet sich in welcher Weise dann von dem, wie sich der Fremde in einer Staat oder Gesellschaft bewegt. Wie würden Sie das unterscheiden?
Ja, der Fremde ist dann eher der, der kommt und wieder geht, wie das auch der Simmel, Georg Simmel das gesagt hat. Also jemand, der nicht auf Dauer sich niederlässt in einer Stadt. Während die Personen, denen ich dann auf der Spur war, die sind in der Regel schon gekommen, um vor Ort heimisch zu werden. Mhm. Und es mag wohl sein, dass sie dann durch bestimmte Passageorte gehen mussten oder gegangen sind, bevor sie endgültig irgendwo geblieben sind. Oder dass sie vielleicht doch am Ende ihres Lebens dann wieder in die Heimat zurückgekehrt sind, was immer sehr schwierig ist festzustellen. Aber die Masse derer, die ich eben aufgefunden habe in den italienischen Städten, die waren eben so fremd und eben nicht fremd wie andere, die aus der Nachbarstadt zugezogen sind, auch. Und das, was man eben feststellen konnte, im Spät- oder für die Zeit des späten Mittelalters zumindest, ist das, dass man sie auch von der Mehrheitsgesellschaft aus nicht als Fremde gesehen hat. Also ich habe in meinem Buch dann auch einmal diese Erfahrung berichtet, die ich in Treviso im Archiv hatte. Da bin ich gestoßen auf ein Register, auf dem als Rubrum drüber stand Forestieri, also die, das sind eigentlich die Fremden. Mhm. Und ich glaubte endlich die Quelle gefunden zu haben, wo ich die Leute beieinander habe und in einem Register mal so von administrativer Seite aus sozusagen zusammengeführt, so wie Ausländerregister oder Ausländerbehörde oder was es in moderner Zeit da gibt. Und festgestellt habe ich dann aber, dass diese Forestieri Leute waren, die in der Stadt Immobilienbesitz hatten, aber ihren Wohnsitz, ihre Heimat in anderen Orten in der Nachbarschaft, also in Treviso, in Padua, in Vicenza oder so, hatten, aber in Treviso diesen Immobilienbesitz. Und da waren überhaupt nicht die drin, die ich gesucht hatte, eben die transalpinen Zuwanderer, sind da gar nicht aufgeführt gewesen, weil die eben am Ort selber heimisch waren. Und die hat man nicht gesondert aufgeführt oder registriert oder wahrgenommen. Die waren so wie andere auch in der Stadt, die eben auch ihre Familien mal aus anderen Orten zugewandert hatten und nicht eben seit Anfang an in der Stadt heimisch gewesen sind. Also die Unterschiede waren eben hier nicht ethnisch, sondern sozial zu sehen. Es gibt die Bürger und Nichtbürger. Es wird keiner gezwungen, in die Bürgerschaft einzutreten, und wer da nicht drin ist, der kommt dann eben nicht zu bestimmten Ämtern oder bestimmten Ehren. Ja. Aber die transalpinen Zuwanderer waren ansonsten und sind nicht anders behandelt worden wie die Zuwanderer zum Beispiel aus italienischsprachigen Nachbarschaften und anderen Städten oder anderen Regionen aus Italien. Es gab also nicht den Ausländer, beziehungsweise das Ausland hat für die Städte an den Grenzen ihres Contados oder eben ihres Distrikts begonnen, also da, wo die Stadt zu Ende war, hat eine neue Gegebenheit angefangen, und dort sind dann eben die Unterschiede festzustellen und nicht die ethnischen, die man so erwartet.
Ja, und im Grunde ist es ja, also aufgrund dessen, dass die Zuwanderer so sehr schnell auch zum Teil gerade auch nach der Pest im Grunde auch eingebürgert worden sind. Also da gab es wohl Unterschiede, wann, auf welche Weise Einbürgerungen oder auch Bürgerrechte dann zugestanden wurden. Aber dadurch wurden die Namen auch verändert. Also es ist sehr schwierig, also wenn man als Historiker auf gerade in Archiven arbeitet, dann kann man ja möglicherweise deshalb keine diese Zuwanderer als Zuwanderer nicht mehr entdecken, weil sie so weil sie vielleicht italienisiert wurden oder weil sie eben Teil wurden dieser Gesellschaft.
Mhm. Ja, das sind ganz schwierige Fragen, die mit der Quellenlage zu tun haben. Also was man ganz, ganz selten findet, sind Selbstzeugnisse der Zuwanderer. Weil die große Masse, und das war eine Massenbewegung, das kann man mit Recht sagen, die eben, wie Sie gesagt haben, ihren Ausgang genommen hat, mit einem gewissen Abstand nach der großen Pest in der Mitte des 14. Jahrhunderts und die ihren Höhepunkt in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts vielleicht gefunden hat und dann während des ganzen 15. Jahrhunderts aber noch angehalten hat und dann gegen Ende vielleicht abgeebbt ist, diese große Welle der Zuwanderer über die Alpen weg. Die kann man feststellen, wenn man versucht, serielle Quellen aufzutun, die es schon zum Teil gibt für diese Zeit und aus der man dann bestimmte Tendenzen ablesen kann, wenn auch nicht statistisch abgesichert. Also wir sind nach wie vor in der vorstatistischen Zeit. Und in diesen Quellen werden diese Personen natürlich nur dann aufscheinen, wenn man sie anhand ihres Namens wiedererkennen kann. Weil, wie ich schon sagte, es gibt nicht eine Rubrik für transalpine Zuwanderer, wo die irgendwie gesammelt gewesen wären, wo man sagen könnte, aha, das sind eben so und so viel in dem Jahr. Sondern die stehen eben, wie alle anderen, in diesen seriellen Quellen, beispielsweise in Steuerlisten, in Bevölkerungszählungen oder was es in Einzelfällen auch gibt, in Taufregistern, unter allen anderen auch. Irgendwo sind die auch zu finden. Und man muss sie aufspüren, man muss erst einmal sie identifizieren als transalpine Zuwanderer. Und das kann man eben eigentlich nur durch ihre Namen. Und diese Namen geben zum Teil Herkunftsbezeichnungen mit an. Aber das kann auch in die Irre führen, weil, wie ich vorhin schon mal sagte, es Passageorte geben kann, in denen sie vorher gewohnt haben. Und dann werden sie, wenn sie zum Beispiel nach Venedig kommen, dann Giovanni da Padova genannt.
Ja, weil sie aus Padova kommen.
Weil dort eine Zeit lang ein Aufenthalt genommen worden ist, während eigentlich, wenn sie denselben dann in der, vielleicht manchmal sogar in derselben Quelle noch einmal vorfinden, da wird er dann eben genannt Giovanni da Padova da Alemannia. Dann sehen Sie, eigentlich ist das ein solcher transalpiner Zuwanderer, der aber eine Zeit lang in Padova gewohnt hat und dessen ursprünglicher Namensbestandteil, der auf die eigentliche Herkunft verweist, der kann dann verschwinden und verschwindet auch häufig in der zweiten, spätestens in der dritten Generation, woran man vielleicht auch ablesen kann, dass die Akkulturation, Integration geglückt ist und dass eben die Kinder und Kindeskinder dann eben so gut Italienisch sprachen wie die anderen auch und dann nicht mehr wahrgenommen worden sind als ursprünglicher Zuwanderer. Und da die Vornamen eben grundsätzlich latinisiert oder italienisiert worden sind, hat man eben dann nur noch diese Beinamen, Herkunftsnamen, die einen dann auf die Spur, auf die richtige Spur bringen oder eben in seltenen Fällen eben mal auch Selbstzeugnisse, wo jemand berichtet, dass er von anderswoher gekommen ist und dann weiß man, es ist ein solcher Zuwanderer.
Ja. Und wie ist es dazu gekommen, dass es gerade aus dem deutschen Kulturraum diese auch Massenmobilität dann gegeben hat im 13. und 14. Jahrhundert? Lag es daran, dass man zu viele Handwerker eines bestimmten Bereichs hatte, die deshalb dann abgewandert sind, weil sie aufgrund der zunehmenden Konkurrenz kein Auskommen mehr hatten? Oder woran lag das, dass diese, oder war es das Interesse, in die Fremde zu gehen? Also weil die Pässe über die Alpen mussten ja auch erst gebaut werden in dem Sinne oder ermöglicht werden, dass diese Mobilität auch schneller erfolgen konnte.
Ja, also zunächst einmal ist diese Mobilität natürlich ein älteres Phänomen. Es gibt eben schon ganz lange eine deutliche Bewegung über die Alpen hinweg, die eben gespeist ist durch Pilger, die sich nach Süden aufmachten und da auch schon den Weg vorzeichneten, eben mit Rom als großem Pilgerzentrum oder Venedig als Pilgerhafen seit der Kreuzzugszeit insbesondere. Es gab immer schon wirtschaftlichen Austausch, weil es auch zwei Regionen waren, die was auszutauschen hatten. Das sieht man ja ganz deutlich hier in Venedig mit dem Fondaco dei Tedeschi, den es schon im frühen 13. Jahrhundert gegeben hat und der ganz enorm wichtig war für die Stadt Venedig, aber auch für den Handel Orient zum nordalpinen Raum. Das ist eben schon immer über die Alpen gegangen und diese Kaufleute und die Pilger haben im Grunde genommen die Wege schon getreten, die dann anschließend von anderen auch gegangen worden sind. Oder eben die alte Einheit, die es ja auch schon seit sehr langer Zeit im Mittelalter gab, mit dem römisch-deutschen Reich, das ja über die Alpen gereicht hat. Es gab ja Reichsitalien, ja, das war ja politisch gesehen auf einer höheren Ebene eine Einheit, was auch natürlich je nach Zeit unterschiedlich ausgeprägt worden ist. Also da gab es schon alte Verbindungen und alte Gemeinsamkeiten, die dann eben in einer Zeit, in der sich Italien wirtschaftlich sehr markant entwickelt hat, dann eben von anderen Gesellschaftsgruppen aufgegriffen worden ist. Und Sie fragen nach den Gründen, warum sich so viele auf den Weg gemacht haben. Das lag natürlich insbesondere daran, dass es hier eine ganz markant besser entwickelte städtische Agglomeration gab als nördlich der Alpen. Also diese nordalpinen Kommunen waren wirtschaftlich sehr potent. Das hat sich eben bis nach Florenz in den Süden auch fortgesetzt, dass man da Zentren hatte, die ökonomisch sehr stark entwickelt waren. Das ist natürlich ein großer Attraktionsfaktor für Leute, die auf der Suche nach Arbeit sind. Ich habe mich bei meiner Arbeit mehr hier in Italien umgetan und natürlich mehr mich für die Pull-Faktoren interessiert, anstatt für die Push-Faktoren, die von jenseits der Alpen dann auch eine Rolle gespielt haben. Aber es ist richtig, dass es eben zu sehen ist, dass es jedenfalls für bestimmte Gewerbe und in bestimmten Zeiten auch eine Notwendigkeit gab, auf der Suche nach Arbeit oder nach einer Niederlassung dann eben die eigene Stadt zu verlassen, obwohl ein Wanderzwang, wie er dann später in der frühen Neuzeit für viele Gewerbe üblich geworden ist, in der frühen Zeit der massenhaften Migration eigentlich noch nicht vorgeschrieben war. Ja, also man hat das in ganz einzelnen Gewerben, wo es solche Wanderungen gab, schon feststellen können, aber der eigentliche Wanderzwang ist eine spätere Erscheinung. Mhm. Es gab aber in diesen wirtschaftlich entwickelten Orten wie Florenz und anderswo, gab es geradezu auch ein Anwerben von Arbeitskräften, die jenseits der Alpen auch bestimmte Fähigkeiten mitgebracht haben, die dort gebraucht worden sind. Das kann man in Florenz zum Beispiel an den Barchentwebern sehen, die eben eine bestimmte Kunst beherrschten, die dort gebraucht worden ist. Und es sind also Werbe auch sogar über die Alpen gezogen, die dort Leute dazu bewegen sollten, eben den Weg in den Süden anzutreten. Mhm. Und umgekehrt ist es so, wenn in einem Ort dann eine gewisse kritische Zahl erreicht war an Zuwanderern, dann hat diese Zuwanderergemeinschaft selber wiederum dafür gesorgt, dass noch mehr hinkamen. Das kann man auch in Florenz ganz gut beobachten, wo man eben unter den Webern, die dort ansässig war und denen, die dann vor allen Dingen im niederrheinischen Bereich beheimatet waren, wie man enge Verbindungen sehen kann und es ein ständiges Kommen und Gehen gab, ja, und auch Familienmitglieder nachgezogen worden sind, Freunde nachgezogen worden sind, sodass man da erkennen kann, dass das dann irgendwann mal so ein Eigenleben gewinnt, ja, und sich selbst fortspinnt und fortsetzt.
Ja.
Was Sie vorhin noch fragten mit der Aufnahme in die Bürgerschaft, das ist auch nochmal ganz interessant und gehört in die gleiche Tendenz wie dieses Werben um bestimmte Arbeitskräfte. Man hat gerade in den Jahrzehnten nach der Pest, wo die Städte ja teilweise zu einem gewissen Teil entvölkert waren, hat man eben den Zugang in die Städte erleichtert. Man hat Abgabenerleichterungen festgesetzt, man hat die Aufnahme ins Bürgerrecht, die eben auch mit bestimmten Privilegien und Erleichterungen verbunden waren, vereinfacht, um eben einen Zuzug zu stimulieren. Natürlich nicht jetzt speziell einen Zuzug der Transalpinen, sondern überhaupt aus den umliegenden Bereichen. Und das ist immer wieder feststellbar. Und wenn dann ein Zuzug in Gang gekommen ist und er ein gewisses Maß überschreitet, hat man dann auch die Latte wieder höher gesetzt. Aber grundsätzlich ist es so, dass eigentlich während des gesamten späten Mittelalters eine Stadt nicht ohne Zuzug bestehen konnte. Das ist eine Grundtatsache. Demografisch gesehen ist es so, dass die Stadt sich nicht selber reproduzieren kann, sondern sie hat nicht genug Nachwuchs. Sie muss von außen her im Grunde genommen am Leben erhalten werden. Und das hat man dann auch damals schon verstanden und da Instrumente gefunden, um das zu steuern.
Ja, das müsste man ja jetzt, wenn man sich die Situation heute anschaut, also um kurz auf die Gegenwart einzugehen, Zahl der Einwohner in Venedig blieb die über den Zeitraum 12. bis 13. bis 14. Jahrhundert dann auch konstant bei 100.000.
Ja, gut, das
im Vergleich zu jetzt, wenn man den Zuzug immer wieder motivieren musste, dann könnte es ja sein, dass man das ja jetzt genauso wiederum auch machen müsste. Aber vielleicht diese Zahl, also 100.000, war die konstant oder permanent schwankend?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich sagte ja schon vorhin, wir sind hier im Mittelalter grundsätzlich in der vorstatistischen Zeit. Mhm. Ja, also man sucht immer wieder und hat in manchen Einzelfällen auch mal Glück, man sucht immer wieder die Bevölkerungszahl der Städte annähernd feststellen zu können. Und man hat da ja auch verschiedene Instrumente. Es gibt gelegentlich Bevölkerungszählungen, es gibt eben die Größe der Stadt an sich mit einem gewissen Baubestand, den man dann zur Grundlage nehmen kann. Oder Angaben in der Chronistik, die dann natürlich oft mit großen Fragezeichen zu versehen sind. Das ist überhaupt ganz schwierig. Man hat punktuell manchmal eben Zeiten, in denen, wo man sagen kann, in dem Jahr könnten es so viele gewesen sein, aber dass man jetzt über längere Zeiträume hinaus eine Bevölkerungsstatistik auch nur annähernd vornehmen könnte, das geht einfach nicht. Dafür sind die Quellen nicht aussagekräftig genug. Man hat da immer nur sehr bruchstückhafte oder sehr vage Angaben, um da eine Aussage treffen zu können. Man kann mehr Tendenzen eben feststellen, dass es mehr waren oder weniger oder dass man Sorge hatte, dass die Stadt eben entweder zu voll mit Menschen sein würde oder dass zu wenige da waren. Also das ist ganz schwierig. Und auch diese Bürgerschaftsaufnahmen, die hier in Venedig für bestimmte Zeiten eben relativ gut auch nachzuverfolgen sind, weil sich da die Register die entsprechenden erhalten haben, sind ja immer nur ein Bruchteil der Bevölkerung. Es haben auch von diesen Zuwanderern sehr viele kein Interesse daran gehabt, in die Bürgerschaft einzutreten. Das hat auch was gekostet. Das hatte auch die Folge, dass man nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten hatte. Und das wollten viele gar nicht eingehen. Und was zum Beispiel die deutschen Kaufleute anging, die hatten eh ihre Privilegien, auch ihre Zwangseinrichtung mit dem Fondaco und die profitierten davon und hatten es gar nicht nötig, eben durch diese Bürgerrechtsaufnahme dann zum Beispiel bestimmte Handelsprivilegien zu erhalten, was für andere Herkunftsgruppen dann wieder von Interesse war, weshalb man zum Beispiel unter den Bürgern nur verhältnismäßig wenige transalpine Zuwanderer findet. Was die ganze Statistik durcheinanderbringen würde, wenn man eine haben könnte, weil man nicht versteht, warum überhaupt eine solche Aufnahme angestrebt worden ist. Aber was die Gegenwart angeht, ist es natürlich schon so, dass eine Stadt klug beraten wäre, wenn sie eben die Stadt selber am Leben erhalten will, wenn sie dafür sorgen würde, dass ein möglichst gesundes Verhältnis an normalen Einwohnern und eben Sondergruppen erreicht wird. Und Venedig ist ja da schon aus dem Gleichgewicht, was die eigentliche Wohnbevölkerung, die normalen Berufen nachgeht und hier normale Nachfrage nach alltäglichem Bedarf zum Beispiel auch weckt, angeht und eben die Bevölkerung, die eben als Tourist nur die Stadt aufsucht. Das ist natürlich ganz markant hier in der Stadt.
Ja, inwiefern, also was bedeutet dann eine Stadt lebendig zu erhalten? Also in welcher Weise? Durch die Art und Weise, wie die Häuser selber instand gehalten werden, wie wirtschaftliches Leben möglich ist oder auch Handwerk? Also in welcher Weise, was verstehen Sie unter diesem Lebendigkeit?
Ja, na gut, das ist natürlich auch wiederum nur ein Idealbild, das man sich vorstellt. Und man kann natürlich auch sagen, eine Stadt, die eben jährlich von, vielleicht, Sie sagten 14 Millionen Touristen, andere sagen 20 Millionen, jedenfalls eine unvorstellbar große Zahl, heimgesucht wird, dass die natürlich quicklebendig ist, weil da sehr viele Menschen rein und raus gehen. Aber wenn man eben dann an diejenigen denkt, die in der Stadt beheimatet sind und eben nicht nur für wenige Tage oder Wochen die Stadt genießen, sondern hier eben ihrem Alltag nachgehen müssen, dann werden eben andere Dinge plötzlich von Bedeutung und werden wichtig, dass man eben die Geschäfte des täglichen Bedarfs zum Beispiel vorfindet, die sich natürlich nur dann halten können, wenn auch genügend Menschen in der Stadt wohnen, die den Bedarf dann mitbringen. Und Restaurants findet man hier natürlich zuhauf, aber Lebensmittelgeschäfte dann schon wieder weniger oder andere Geschäfte, die man sonst in jedem Ort eben leicht finden kann, sind hier nur schwierig aufzutun oder finden sich gar nicht. Das merkt man eben, wenn man hier wie ich mit Kindern lebt zum Beispiel, dann braucht man bestimmte Dinge und stellt fest, da gibt es eben keine Geschäfte. Man muss dann eben aufs Festland rausfahren nach Mestre, um sich dort zu versorgen, und das macht das Leben dann eben schwierig. Und das ist meines Erachtens dann, wenn es einen gewissen Grad an Umstand mit sich zieht, für bestimmte Leute nicht mehr tragbar und die verlassen die Stadt, wie auch zu sehen. Auch was die Preisentwicklung angeht, ist es natürlich noch ein Faktor mehr, dass es für Menschen bestimmter Einkommensgruppen eben sehr schwierig ist, hier in Venedig angemessen wohnen zu können, zum Beispiel leben zu können. Und das bringt auch einen weiteren Abzug aus der Stadt mit sich und umgekehrt wieder einen Zuzug oder eine Umwandlung des Wohnraums in andere touristisch ausgerichtete Sektoren, wie man jetzt seit einigen Jahren an den sich explosionsartig ausbreitenden Bed-and-Breakfast-Angeboten feststellen kann, wo Leute eben einen Teil ihres Wohnraums oder ihren gesamten Wohnraum eben vermarkten und sich selber lieber eine kleine Wohnung in Mestre suchen und mit dem Geld, das hier dann dabei reinkommt, ganz gut leben können. Mhm. Und das sind Tendenzen, die natürlich dann schon die Stadt so umwandeln, dass keine normale Stadt mehr dabei rauskommt. Aber das war Venedig vielleicht auch nie.
Ja, aber im Vergleich zur Situation im Mittelalter, was war dann das Lebendige oder im Mittelalter, also in der mittelalterlichen Stadt? Oder was versuchte man da zu erhalten? Können Sie da ein Bild geben oder wie würden Sie das beschreiben?
Ja, das ist schwierig, was man jetzt als das Idealbild
der mittelalterlichen Stadt. Die Frage ist auch, was ich sehr erstaunlich fand, dass man auch davon ausgehen musste oder dass man zum Teil wohl Spitäler oder auch andere Organisationen gegründet hat, weil es ein Gewaltpotenzial auch unter den Zuwanderern gegeben hat, mit dem man umgehen musste. Und das ist ja auch etwas, da denkt man sich auch, was waren das für Probleme im Mittelalter, wenn wir jetzt genau aktuell auch eine ähnliche Diskussion haben über Zuwanderer in Deutschland, denen man das auch unterstellt. Was haben Sie da gefunden in den...
Nee, also ich glaube, da haben Sie etwas falsch aufgefasst. Also wenn Sie jetzt an die Unruhen in französischen Vorstädten, in Paris oder so denken, das ist ein Phänomen, das es in Mittelalter, also jedenfalls bei den Städten, die ich untersucht habe, eigentlich kaum gab. Das war übrigens auch eine Feststellung, die ich eben treffen konnte, dass die Zuwanderer kaum aufgefallen sind. Es gab hier und da auch Probleme, die aufgetaucht sind, die aber damit zusammenhingen, dass bestimmte Gewerbetreibende eben für Unruhe gesorgt haben. Und wenn jetzt diese Gewerbetreibenden wiederum aus einer gewissen Herkunftsregion stammten, dann könnte man den Eindruck gewinnen, da begehren Zuwanderer auf oder dergleichen. Das war aber nicht der Fall. Mhm. Also es gibt hier in Venedig ein paar Momente, wo man feststellen kann, dass Textilarbeiter mit ihren Lebensbedingungen nicht einverstanden waren und da gab es kleinere Unruhen. Das waren keine großen Sachen, aber die Textilarbeiter kamen eben häufig aus transalpinen Regionen und da hätte man dann so einen Moment, wo man so eine Gruppe mal wahrnimmt. Aber das ist in anderen Orten und auch sonst kaum feststellbar. Es gab zwar schon landsmannschaftliche Bruderschaften, die es in Venedig oder in Treviso oder in Florenz oder in Rom gab, wo eben teilweise übrigens auch nicht nur von Zuwanderern im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern manchmal auch von Reisenden, die eben an dem Ort nur eine gewisse Zeit sich aufhielten, eingerichtet und unterhalten worden sind. In erster Linie zur Gewährleistung der Memoria, also des Totengedächtnisses, denn es war ja immer die Gefahr gegeben, dass man in der Fremde sterben kann und man hatte eine große Sorge, wie es dann damit bestellt wäre, wo man eben beerdigt wird, denn dass man die Leiche über die Alpen nach Hause überführt hätte, das ist bei normalen, einfachen Menschen nicht denkbar gewesen und es sollte aber doch gewährleistet sein, dass eben in der Nähe des Bestattungsortes dann auch für das Seelenheil gebetet wird. Das ist sozusagen die ursprüngliche die Intention gewesen bei der Einrichtung dieser Bruderschaften oder eben auch, dass man später, wenn sie sich etabliert hatten, erste Schritte der neu Hinzugekommenen mit unterstützen konnte, dass man Assistenz gewährt hat, Informationen dort austauschen konnte oder eben auch ein Stück Heimatpflege, das ist auch feststellbar, aber dass man sich dort gruppiert hätte, um gemeinsame Interessen politisch durchzusetzen oder dergleichen, das ist nicht feststellbar. Das ist eigentlich nur in einem einzigen Beispiel, in einem einzigen Fall nach meiner Kenntnis praktiziert worden, nämlich in Trient, wo diese Stadt, die direkt an der Sprachgrenze auch gelegen hat zwischen Italien, also zwischen Italienischen und dem Deutschen. Und dort gab es eben auch sehr viel mehr Zuwanderer als anderswo. Und dort hat man auch eine politische Repräsentation gehabt im Rat und sich dann eben auch organisiert. Aber das ist ein Sonderfall, der eben nicht zu übertragen ist für die Städte weiter südlich.
Ja, sich diese Trennung in Sprachräume vorzustellen ist ja auch noch schwierig, also gerade im deutschen Kulturraum, weil man ja von dem Deutschen derzeit wahrscheinlich auch nur sehr schwierig sprechen konnte.
Ja, das ist ja auch ein
Grund. Nur durch die Städte vielleicht.
Das ist ja auch ein grundsätzliches Problem, dass man, wenn man sich einem solchen Thema nähert, zunächst einmal zu bedenken hat, dass man eben auch in der Zeit vor den Nationalstaaten erst einmal sich aufhält und dass man hier eben Nationen nicht so unterschieden hat, wie man das dann später zu tun gewohnt war. Nämlich im Grunde genommen, ich sagte ja schon, ist mit kleineren Einheiten zu rechnen. Mit regionalen Gemeinschaften oder gar mit städtischen Einheiten, so wie eben die Städte, das kann man all überall hier, besonders auch in Italien natürlich feststellen, sich zusammengesetzt haben aus einem Konglomerat von Leuten, die aus allen möglichen Richtungen einströmten. Und an so Hafenstädten wie Venedig oder auch in Genua ist der Horizont noch viel weiter, denn hier waren natürlich die Kolonien und die Überseegebiete noch mit ins Kalkül zu ziehen. Es gab in Venedig eine große Niederlassung von Griechen, die in der Stadt beheimatet waren. Und es gab Sklaven, die aus exotischen Ländern dann in die Städte kamen, die auch im späten Mittelalter in einer erklecklichen Zahl, vor allen Dingen als Hausbedienstete, dann wiederzufinden sind. Es ist also eine multikulturelle Erscheinung, die ganz erstaunlich ist und die eben auch, was die Zahl derjenigen, die von außen in die Stadt kamen, im Verhältnis zu heute sehr viel höher zu sein scheint. Also das ist, man hat eine Fähigkeit besessen, eben Leute zu integrieren, die ganz erstaunlich ist und die auch lehrreich sein könnte für heutige Verhältnisse. Denn wie ich sagte, man kann nicht feststellen, dass es hier zu Unruhen gekommen wäre, die ethnisch motiviert gewesen wären und die in den Städten Probleme mit sich gebracht hätten, wie man sie eben heute gelegentlich beklagen muss. Man hat offensichtlich eine Fähigkeit gehabt, damit umzugehen und das besser zu handeln, weil man auch eine lange Erfahrung hatte, denn das Mittelalter ist eine hochmobile Zeit gewesen, insbesondere das späte Mittelalter. Das darf man gar nicht hoch genug einschätzen und das war Alltag und nicht das Besondere, sondern das Normale.
Ja, wie ist es zu Ihrem Interesse gekommen, also sich dann in dem Sinne mit Mobilität zu beschäftigen, weil Sie zeigen das ja auch anhand der verschiedenen Orden, die in dieser Zeit gegründet wurden oder schon bestanden haben und da beschreiben Sie ja auch die Mobilität eigentlich oder auch die Art und Weise, wie man mit Fremden umgegangen ist, wenn man hier lesen kann, alle Fremden, die kommen, sollen aufgenommen werden wie Christus, dann ist das ja, bis es dann zu Vertreibung aus bestimmten Gründen kommt, ist es ja eigentlich erstmal eine Offenheit, die bedeutet, dass Mobilität einfach normal ist, könnte man fast sagen, oder zu einer bestimmten Normalität dazugehört.
Ja, also bei den Orden, bei den religiösen Gemeinschaften ist es so, dass mein Interesse dadurch geweckt worden ist, weil ich eben festgestellt habe, dass da, wo man eben die Zusammensetzung dieser Gemeinschaften kennen kann, es eben auch ganz offensichtlich so ist, dass die aus aller Herren Länder zusammenkamen, was natürlich in religiösen Gemeinschaften eher noch auch leichter sein könnte, weil wenn jetzt die lateinische Sprache als Sprache der Liturgie zum Beispiel betrachtet wird, es eben dann auch weniger Sprachprobleme vielleicht gab als in anderen Zusammenhängen. Und von dem Grundgedanken her, deshalb, Sie haben ja die Stelle aus der Bibel hier zitiert, vom Grundgedanken her ist es eben auch so, dass es eine ganz lange Tradition der Gastfreundschaft und der Aufnahme von Fremden gibt, die eben dann in den religiösen Gemeinschaften auch praktiziert worden ist, dadurch, dass man eben bei Klöstern eben oft oder in der Regel auch Fremdenunterkünfte gefunden hat, dass man eben eine Foresteria betrieben hat, um Pilgern und anderen Fremden, vor allem wenn sie in Not geraten waren, zu helfen. Also das ist von der karitativen Aufgabe und dem karitativen Selbstverständnis vieler religiöser Gemeinschaften her schon einmal mit angelegt. Und deshalb verwundert es nicht, wenn man dann in die Gemeinschaften hineinschaut, dass man eben auch dort eine große Zahl an Fremden, die natürlich dann, wenn sie dort heimisch geworden sind, keine Fremden mehr waren, wiederfindet. Und ich hatte eben diesen Gedanken gehabt, einmal für verschiedene unterschiedliche Religionsgemeinschaften das näher untersuchen zu lassen oder Untersuchungen dazu anzuregen. Und daher kam diese Tagung zustande mit der Vita Communis und ethnische Vielfalt. Und in den meisten Fällen konnte man auch wirklich erkennen, dass man da Phänomene ins Auge fasst, die bisher so nicht wahrgenommen worden sind, weil man natürlich auch wiederum das Quellenproblem hat, dass man sich in anderen, das ich ja schon skizziert habe, dass man auch in anderen Verhältnissen hat, dass man immer schwer feststellen kann, wie denn nun zu gewissen Zeiten die Zusammensetzung beschaffen war, weil im klösterlichen Bereich es noch mehr als jetzt im städtischen mit seinen administrativen Quellen so war, dass man sich häufig auf den Vornamen beschränkt hat gar. Und da muss man erstmal herausfinden, woher die Leute denn gekommen sind. Aber zum Glück gibt es eben hier und da doch ausführlichere Quellen, wie zum Beispiel für dieses Benediktinerkloster Subiaco, das eigentlich einer Ordensgemeinschaft ja angehört, für die dieses Schlagwort der Stabilitas Loci allgemein vorgebracht wird, dass also ein Benediktiner an dem Ort, an dem er ins Kloster eingetreten ist, dann auch verbleiben soll bis zum Ende seiner Zeit. Und das Gegenteil kann man aber feststellen, dass jedenfalls für diese Zeit gerade in Klöstern hier in Italien, wie zum Beispiel in Subiaco, die Zusammensetzung ganz markant multiethnisch war. Und jetzt ist das natürlich ein besonderer Fall auch, aber dennoch ist im späten 15. Jahrhundert so gekommen ist, dass am Ende unter den dort sich im Kapitelsaal versammelnden Mönchen, deren Namen mit Herkunftsbezeichnungen man zufällig hat, eben kaum mehr Mönche aus anderen italienischen Orten wiederzufinden waren, sondern nahezu nur noch transalpine Zuwanderer, was eben ein ganz außergewöhnlicher Fall ist, der sich aber in ähnlichen Verhältnissen auch anderswo wiederfinden lässt. Und das ist ja schon eine eigentümliche Erscheinung.
Ja, und würden Sie dann sagen, also durch die Entstehung der Nationalstaaten hat sich dann diese lebendige Vielfalt der Städte und des Austauschs durch Zuwanderung, die man im Mittelalter vorfinden konnte, dann verändert? Oder würden Sie sagen, das war dann das entscheidende Moment für diese Veränderung im Grunde der Städte, beziehungsweise man kann vielleicht dann sagen, dass die Städte die Mobilität zuerst auch mit angeregt haben, dass diese Mobilität vielleicht dadurch auch weniger Beachtung dann gefunden hat? Oder steht das nicht im Zusammenhang mit den Nationalstaaten?
Ja, das ist ein weites Feld, denn die moderne Mobilität und Migration ist natürlich auch eine, jedenfalls in bestimmten Regionen oder zwischen bestimmten Kontinenten, dann auch eine zahlenmäßig exorbitante Erscheinung. Insofern kann man nicht von vornherein sagen, dass die Nationalstaaten eine Migration unterbunden hätten. Es ist aber, was jetzt meinen Untersuchungszeitraum angeht, kann man schon feststellen, dass es zum 16. Jahrhundert hin eine deutliche Abnahme nach allem, was man so an Quellen hat und was ich weiß, dass es eine deutliche Abnahme gab, und zwar nicht nur jetzt in der Migration, sondern auch in anderen sozialen Bewegungen. Es ist auch schon lange bekannt, dass jetzt nicht die horizontale oder räumliche Mobilität, sondern die vertikale Mobilität, also die Durchlässigkeit in der Gesellschaft, im Aufstieg in der Gesellschaft, eine geringere geworden ist. Dass man also feststellen kann, dass im späten 15. Jahrhundert und dann im 16. Jahrhundert zum Beispiel die Ständegesellschaft groß geworden ist und dass man hier eben eine Durchlässigkeit nicht mehr so feststellen kann wie in den Jahrhunderten zuvor, wo es Leuten viel leichter möglich war, aus niedrigeren Gesellschaftsschichten in andere aufzusteigen. Also da kann man feststellen, dass es da zu einer gewissen Festsetzung kam, und das lässt sich auch in der Mobilität wiederfinden, in der räumlichen Mobilität. Also das wäre zum Beispiel ein Übergang, der dann mit Nationalstaaten im eigentlichen Sinne noch nicht direkt was zu tun hat. Also obwohl auch da, wenn man das mal jetzt von dem Wort Nationalstaat abkommen will, man im 16., 17. Jahrhundert auch ein vermehrtes Bemühen darum feststellen kann, die Räume, in denen man sich wiederfindet, fester abzugrenzen und Grenzfestsetzungen plötzlich mit sehr viel Akribie betreibt, die zuvor gar keine Rolle gespielt haben. Man hat einfach gewusst, offensichtlich, welche Orte zu welchen Herrschaften gehören, aber man hat es nicht für nötig befunden, geografischen Messmethoden da eine Linie festzulegen und festzusetzen und abzugrenzen. So etwas kann man aber in der Zeit deutlich feststellen. Das spricht ja auch wiederum für das Bedürfnis, sich abzugrenzen, wenn man Grenzen festlegt. Und das mag vielleicht dafür sprechen, warum dann eben bestimmte Austauschprozesse nicht mehr so befördert worden sind oder im Gegenteil eben behindert worden sind, die früher ganz natürlich abgelaufen sind. Aber jetzt den Schritt sozusagen zum Zeitalter der Nationalstaaten hin, so einfach vom späten Mittelalter da ist noch viel dazwischen, was eben mit Auf- und Abs einhergehen.
Hm? Ja, also dann wäre es vielleicht nochmal spannender, da wir ja in Venedig sind. Also Venedig im Mittelalter hat sich dann ja auch dadurch ausgezeichnet, dass es auch verschiedene Straßen und Viertel dann gegeben hat, die auch nach bestimmten Zuwanderern benannt worden sind, obwohl dort vielleicht noch nicht immer auch diejenigen Gruppen gewohnt haben, nach denen diese Straßen oder auch Viertel dann benannt worden sind. Und wie muss man sich diese Stadt vorstellen? Also wenn man Venedig als Venedig betrachtet, hat die sich dann im Mittelalter, also bis zum 15. Jahrhundert, so stark dann ausgeprägt, also in dem, wie man Venedig jetzt heute noch wahrnimmt, also mit diesen verschiedenen Vierteln, also auch mit dem jüdischen Ghetto, mit dem deutschen Viertel oder auch türkischen, griechischen? Oder wie würden Sie sagen, war das ganz entscheidend, diese Art von Zuwanderung aus dem Mittelalter, um jetzt in dem, wie wir heute Venedig auch wahrnehmen, also in der städtischen Struktur?
Das ist übrigens auch noch eine Erfahrung gewesen, die ich gemacht habe im Zusammenhang mit der Betrachtung eben unterschiedlicher italienischer Städte. Ich habe ja die Zuwanderung insgesamt zu verfolgen versucht, da wo sie eben angekommen ist. Und ich bin auch ursprünglich davon ausgegangen, von diesen modernen Erscheinungen teilweise oder eben von diesen oberflächlichen Betrachtungen, dass es eben solche Viertel gegeben hätte, in denen diese Zuwanderer sich konzentriert hätten. Ich habe das, wie man es eben aus modernen Verhältnissen ja auch kennt, dass es ein Little Italy gibt oder ein Chinatown, genau, oder solche Dinge, die ich war vor kurzem auch in New York gewesen und bin dann aber durchgelaufen. Das ist wirklich ganz phänomenal, dass da eben auch die Citibank zum Beispiel ihre Reklame auf Chinesisch dort nach draußen hängt. Das ist wirklich ein chinesisches Viertel mit allem, was dazugehört. Aber das ist eben etwas, was es im späten Mittelalter nicht gegeben hat. Wenn man denn dann, es gibt es gelegentlich schon, Straßen oder solche Bezeichnungen findet, die Strada Alemanna oder dergleichen, oder Strada Tedesca, dann ist das eher darauf zurückzuführen, dass dort deshalb viele Zuwanderer gewohnt haben, weil sie einem bestimmten Gewerbe nachgegangen sind. Zum Beispiel waren sehr viele Zuwanderer in Italien Wirte. Und die Gaststätten haben sich in bestimmten also Einfallstraßen oder dergleichen oder zentral gelegenen Straßen konzentriert. Und wenn die Wirte eben vornehmlich Deutsch sprachen, dann waren da eben viele Deutsche in dieser Straße, weil da die Wirtschaften und Gaststätten waren, und dann lag es nahe, dass man diese Straße vielleicht so genannt hat. Aber wenn man dann genauer hinschaut, wenn man eben sich auf diese seriellen Quellen bezieht oder auf andere Nachrichten und das versucht auf die ganze Stadt eben auszudehnen, diese Beobachtung, kann man feststellen, dass die Zuwanderer überall verteilt waren. Es mag vielleicht eben einzelne Konzentrationen gegeben haben, die sich so erklären, wie ich das getan habe. Oder in Florenz war es so, dass die Zuwanderer, wie ich eben schon betonte, häufig im Textilgewerbe wiederzufinden waren. Und das Textilgewerbe wiederum hatte einen bestimmten Platz in der Stadt. Ja. Und dort findet man dann eben auch viele der Zuwanderer. Aber es gibt sie darüber hinaus eben dann auch in vielen anderen Vereinen, und es kann nicht davon die Rede sein, dass es ein deutsches Viertel gegeben hätte oder ein griechisches Viertel oder dergleichen, sondern die Leute sind da in der Stadt angekommen, wo sie sozial ihre Heimat gefunden haben, wo sie ihrem Beruf nachgehen konnten oder wo sie sich es leisten konnten zu wohnen. Und wenn Zuwanderer waren, häufig eben zunächst einmal auch in den unteren Sozialschichten wiederzufinden. Und da gibt es eben in allen Städten Räume, in denen eben Leute lebten, die eben weniger wirtschaftlich potent waren, und dann konzentrieren sie sich eben da. Aber es ist nicht so gewesen, dass sie gezwungen gewesen wären, gar in bestimmten Vierteln zu wohnen, wie es dann später mit dem Ghetto der Fall war. Und das verweist eben auch auf etwas, was ich vorhin schon andeutete, mit dieser Tendenz, die man in dieser Zeit wiederfinden kann, im frühen 16. Jahrhundert, das Ghetto ist ja 1516 eröffnet worden, dass man eben hier solche Abgrenzungen dann innerhalb der Stadt auch verwirklicht, eben hier mit dieser Zwangseinrichtung für die Zuwanderer.
Man könnte natürlich jetzt sagen, in der späteren Zeit dann, also in der frühen Neuzeit.
Richtig, ja. Aber eben nicht in der Zeit, in der diese Zuwanderer, die Zuwanderung besonders stark war. Also zweite Hälfte 14. 15. Jahrhundert hat man es eben nicht. Es gibt keine administrative Quelle, die irgendwo sagt, ja, diese Zuwanderer, die müssen jetzt in dem und dem Bereich wohnen oder die müssen wir irgendwie konzentrieren oder so irgendetwas. Das ist einfach nicht im Horizont der Menschen, da ja auch die ganze Stadt sich zusammengesetzt hat aus Menschen, die von überall her kamen. Das war eine Vorstellung, die offensichtlich den Leuten fremd gewesen ist. Obwohl man ja Vorbilder schon auch gehabt hat, denn ja hier in Venedig gab es ja den Fondaco de Tedeschi, also eine Einrichtung zur Konzentration, zur Erleichterung, Beförderung, aber auch natürlich Abschöpfung des Handels. Und das war eine Zwangseinrichtung. Und die gab es ja schon lange, die gab es ja schon seit dem frühen 13. Jahrhundert. Und die war auch für eine bestimmte Herkunftsgruppe vorgesehen. Obwohl auch hier wieder Deutsch, wir haben ja vorhin das schon mal angesprochen, ein sehr weiter Begriff ist, denn es gibt genügend Hinweise darauf, dass hier ein Raum aufgefasst worden ist, der von Brügge bis Krakau reichte und natürlich den Alpenraum Böhmen und Ungarn noch mit eingeschlossen hat. Am Anfang waren die Friauler hier auch noch gleichberechtigt gewesen, der also sogar über die Alpen noch hinweg gereicht hat. Ja, aber die Händler, die von diesen Regionen, aus diesen Regionen stammten, aus diesen Regionen ihren Handel betrieben, gezwungen hat, in diesem Ort, in diesem Gebäude auch, das von der Stadt gebaut und unterhalten worden ist, zu wohnen, ihre Waren zu lagern, ihre Geschäfte abzuwickeln. Also man hat schon auch solche Zwangseinrichtungen gekannt, die man aus dem arabischen Bereich übernommen hat. Das sagt ja auch schon der Begriff, der von Funduk, aus ursprünglich griechisch, dann arabischen, abgeleitet worden ist. Aber man hat es nicht übertragen und auf die Zuwanderer angewandt, die eben solchen Zwängen nicht ausgesetzt waren.
Ja. Also das heißt dann schon, dass diese Viertel, wie man sie jetzt in Venedig kennt, die sind dann tatsächlich ab dem 16. Jahrhundert erst richtig benannt worden als Namen, ohne dass man dann noch auf diese Zuwanderung aus dem Mittelalter in dem Sinne dann zurückgegriffen hätte.
Ich will nicht ausschließen, dass es eben Traditionslinien gab, zum Beispiel in der Nähe der Kirchen, die eben für eine gewisse Herkunftsregion dann vorgesehen waren, was bei den Griechen zum Beispiel ja durch die orthodoxe Kirche dann eben nahe lag, dass es so etwas, solche Traditionslinien und Verbindungslinien gab. Aber interessanterweise zum Beispiel, habe ich das ziemlich genau feststellen können, in Treviso gab es Bruderschaften, die ihre Altäre in gewissen Kirchen hatten, in Bettelordenskirchen, und rund um diese Kirchen wohnten gerade keine Zuwanderer, sondern die wohnten in anderen Bereichen, aber überverteilt auch in der Stadt. Aber da waren besonders wenige, sodass man also sehen kann, dass das kein Automatismus ist, dass man sich da um diese Kirchen herum scharen würde, zumal diese Kirchen ja auch für die Stadt ganz andere Bedeutung noch hatten. Die waren ja dann keine reine Zuwandererkirche oder dergleichen gewesen. Aber wie es sich jetzt mit den Vierteln verhält hier in Venedig und ob die auch in der frühen Neuzeit jetzt so stark von einer Herkunftsgruppe geprägt waren, vermag ich nicht zu sagen. Aber jedenfalls da, wo man es genauer erkennen kann, ist eine Konzentration im Spätmittelalter jedenfalls nicht so markant, wie man es eigentlich durch diese Bezeichnungen suggeriert bekommt.
Ja. Und Venedig ist ja jetzt der
Ja, das war das Gespräch mit Uwe Israel, Leiter des Deutschen Studienzentrums in Venedig. Und zwar über das Buch Fremde aus dem Norden, Transalpine Zuwanderer im spätmittelalterlichen Italien. Hier im Studio Radio X verabschiedet sich jetzt Felicia Herrschaft. Und wer die Sendung nachhören möchte, kann das gerne machen. Und zwar gibt es einen Download auf der Webseite www.fehe.org. Okay, bis dann. Ciao.
feel.